Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen an diesem heißen, sonnigen, wunderschönen Tag. Und ich möchte mal auch Tobias herzlich danken. Es ist nicht seine Schuld, sondern Elsbeth braucht dringend einen neuen Computer. Das ist am Computer, dass das nicht funktioniert hat oder nicht so toll getönt hat. Das letzte Lied war dann etwas besser, ich denke. Da möchten wir Tobias entlasten. Er hat das gut gemacht, gut gemeistert. Genau. Prima. Wir sind im Epheserbrief immer noch und ich bin einfach begeistert. Wisst ihr warum? All die Briefe, die Paulus geschrieben hat, sind von ihm geschrieben, so quasi als Coach-Anweisung. Das heißt, um die Menschen, um Timotheus, Titus und so weiter zu trainieren, aber auch um die Gemeinden zu trainieren, ihnen aufzuzeigen, wie wichtig das ist, gewisse Dinge zu beachten, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und der Epheserbrief ist auch so ein Coachingbrief. Und ich möchte dich natürlich als erstes einmal fragen, brauchst du überhaupt Coaching? So etwas Englisches, so. Wir wissen ja schon alles, oder? Brauchen doch niemand, der uns hilft. Genau. Wir brauchen Coaching. Wir brauchen jemand, der uns führt. Wir brauchen jemand, der uns leitet. Und das betrifft alle. Das betrifft auch euren Pastor. Der hat das ganz besonders nötig, weil manchmal ist er etwas. Lassen wir das. Ich möchte euch Mut machen, euch selber in ein Coaching hineinzugeben. Und ich denke, es gibt verschiedene Dinge, die sehr wichtig sind in diesem Bereich eben auch, dass wir uns leiten lassen. Ich denke, das Erste, das wir mal hatten, das sind die Seelsorge. Das war, als wir den Weg zu Christus gefunden haben. Und dann brauchen wir ganz viel Coaching. Und es gibt leider Menschen, die sind beratungsresistent. Kennt ihr diesen Begriff? Leute, denen man etwas erklären kann, denen man sagen kann, wie es gehen soll. Und sie hören sich das an und legen das zur Seite. Das ist Beratungsresistenz. Diesen Leuten kann man nicht helfen. Wir Christen sollten nicht beratungsresistent sein, sondern wir sollten die Fähigkeit mitbringen, das, was wir hören, zu verstehen, und das Gute daraus zu nehmen und das auch wirklich in unserem Leben umzusetzen. Heute geht es ums Gebet. Paulus ist ein Mensch, der sehr viel gebetet hat. Und ich denke auch, in allen seinen Briefen hat er betend geschrieben. Epheserbrief hat er übrigens im Gefängnis geschrieben, als er in Rom war. Betend, das heißt darüber nachdenkend, darüber vor Gott stehend. Wie geht es der Gemeinde in Ephesus? Was macht die jetzt ohne mich? Was macht die ohne? Ich schreibe denen einen Brief. Wenn ich nicht bei ihnen sein kann, dann schreibe ich einen Brief. Und ein Thema, das er eben hat, ist das Beten. Und dabei natürlich die Frage, wofür sollen wir beten? Sollen wir beten, dass wir alle schön und reich und gesund sind? Wäre toll, oder? Oder gibt es mehr im Gebet? Ich glaube, es gibt viel mehr. Hast du dir auch schon überlegt, für was das du betest? Ich denke, die meisten von euch beten jeden Tag einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, wer weiß. Aber betest du nur für dich? Oder betest du nur für die Leute um dich herum? Oder hast du auch ein Gebetsanliegen, so wie Paulus, für die Menschen, die auch verfolgt sind, auch wenn er selber in der Verfolgung steckt? Ein Gebetsanliegen für Menschen, die es nötig haben, die in einer schwierigen Situation sind. Können wir für andere beten und einstehen, Fürbitte tun? Junge Menschen haben manchmal den Eindruck, Beten ist Zeitverschwendung. Ich bete nur dann, wenn es mir schlecht geht. so als Nothilfe, wenn ich wirklich nicht mehr raussehe. Und das ist etwas ganz Wichtiges und das stellen wir auch fest. Übrigens, ungläubige Menschen beten manchmal mindestens so viel wie die Gläubigen. Halt anders, eben aus der Not heraus. Herr Gott, du musst mir jetzt helfen, denn ich bin am Arsch. Und so kommt es oft vor, dass wir dann den lieben Gott so ganz schnell noch brauchen, bevor ja, alles zusammenbricht. Wir möchten, dass Gott dann einspringt in eine unangenehme Situation und dann hoffen wir, dass Gott dann funktioniert, oder? So wie ein Selectautomat. Ich schmeiß 50 Rappen rein, drücke 2-3 Knöpfe und dann kommt das, was ich gerne hätte, raus. Aber Gott ist kein Selectautomat. Und es braucht etwas Zeit. Eine andere, vielleicht komische theologische Frage, habt ihr euch schon mal überlegt, haben Adam und Eva auch schon gebetet? Die hatten sie. Genau. Adam und Eva mussten nicht in dem Sinn beten zu jemandem, den sie nicht gesehen haben, sondern sie haben ihn gesehen. Und sie haben mit ihm geredet und sie haben mit ihm ausgetauscht. Sie haben einfach mit Gott geredet, wie mit einem, der eben da ist, mit einem vis-à-vis. Und das ist für mich ein ganz interessanter Ansatz. Warum reden wir mit Gott manchmal so formal? Nicht mit jemandem, der so vis-à-vis ist von mir. In Exodus, also im zweiten Buch Mose, Kapitel 8, 26, finden wir übrigens in der Bibel das erste Mal, dass jemand betet. Vorher haben sie nicht in diesem Sinn gebetet, zu jemandem, der nicht da ist. Da heißt es von Mose, Mose ließ den Pharao, verließ den Pharao und betete zu Jahwe, damit er eben die Plagen wieder wegnimmt. Das ist mindestens textlich das erste Mal, als jemand oder wie jemand in der Bibel betet. Und Jahwe hörte das Gebet und befreite den Pharao, seine Beamten und sein Volk von den Stechfliegen. Und da hieß es, das müsst ihr mal lesen, keine einzige blieb übrig. Ist noch lustig, oder? Keine Stechfliege. Ich möchte auch mal beten, dass keine einzige Stechmücke mehr übrig bleibt. Versteht ihr mich? Ja, wir haben das realisiert. Gott ist also mit uns unterwegs. Und das Gebet von einer Gruppe, wo finden wir das? Das ist auch ganz lange Zeit nirgends erwähnt. Im 2. Chronik 30, Vers 18 ist es das erste Mal erwähnt in der Bibel, dass das Volk gebetet hat. Und das ganze Volk von Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich vor Jahwe nieder und beteten ihn an. Vorher hatten wir schon, dass Menschen Götzen angebetet haben, das ist klar. Oder dann bei Daniel diesen goldigen Nebukadnezar und so weiter. Aber es ist interessant, dass in der Bibel das eigentlich auch eine lange Zeit dauert, bis die Menschen als Gruppe auch Gott anbeten. Wenn einzelne Menschen zu Gott beten, dann war es immer ein Gespräch. Ein Zwiegespräch, ein Gespräch zwischen Gott und Abraham zum Beispiel. Oder ein Zwiegespräch zwischen Gott und Hiob und so weiter. Und wenn Gruppen zu Menschen gebetet haben, dann war es sehr oft entweder, dass das ganze Volk Buße getan hat, das ist die eine Variante, dass das ganze Volk Anbetung gemacht hat oder dass sie auch als ganzes Volk Fürbitte getan haben. Im Alten Testament finden wir auch Anweisungen für dieses öffentliche gemeinsame Gebet, das manchmal eben im Tempel, manchmal als ganzes Volk um den Tempel herum oder um die Stiftshütte herum oder dann eben auch zu Hause stattgefunden hat. Es ist also eine Anordnung eigentlich, die Gott gegeben hat, dass wir mit ihm in Verbindung treten sollen. Und er hat uns zugesagt, dass er auch zu uns spricht. Interessant ist, wenn wir die vier Evangelien anschauen, dass wir eigentlich nur von Jesus lesen, dass er gebetet hat, von den Jüngern, dass Petrus gebetet hatte oder der Jakobus oder der Johannes, davon steht mindestens nichts. Aber sie haben Jesus um Anweisung gebetet. Wie sollen wir beten? Und Jesus hat ihnen dann das Gebet, das Vaterunser, hat er sie gelehrt. Ich habe drei interessante Stellen dazu auch noch gefunden zum Gebet. Die eine steht in Lukas 5,33. Daraufhin sagten sie zu Jesus, das heißt die Pharisäer haben mit Jesus gesprochen, die Jünger von Johannes fasten oft und beten viel. Die der Pharisäer tun das auch, aber deine Jünger essen und trinken. Okay, ist noch spannend, oder? Also die Pharisäer und Schriftgelehrten haben festgestellt, dass sie selber fasten und beten, dass die Jünger des Johannes auch fasten und beten, aber die Jünger von Jesus haben das offensichtlich nicht so getan. Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Aber es deutet darauf hin, dass es für Jesus wichtig war, dass er die Jünger richtig richtig beten lehren konnte. Und da werden wir heute auch noch darauf zurückkommen. Dann einige Kapitel später in Lukas 11 lesen wir, einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt. Also offensichtlich kann man lernen zu beten. Und offensichtlich hatten die Jünger, einige Kapitel eben später, den Wunsch auch beten zu lernen. Und das hat Jesus dann eben auch getan, indem er ihnen das Vaterunser beigebracht hat. Eine letzte interessante Stelle zum Thema Gebet im Neuen Testament finden wir in Matthäus 26, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane ist. Er nimmt alle seine Jünger mit, also 11. Einer ist ja unterwegs, um ihn zu verraten. Von diesen 11 nimmt er 3 noch etwas näher zu sich. Dann geht er einige Schritte weiter, um bei seinem Vater zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und was machen diese 3 Jünger, die ihn eigentlich im Gebet hätten stützen sollen? Sie sind eingeschlafen. Es war ja Nacht. Und da sind sie eingeschlafen. Und Jesus kommt zurück und weckt sie einmal. Und ich weiß nicht, ob das etwas genützt hat. Auf jeden Fall kommt er einige Zeit später wieder und sie sind wieder am Schlafen. Und da denkt er, lass sie schlafen. Und als er das dritte Mal kommt, weckt er sie auf und sagt, die mich verfolgen, sind jetzt unterwegs. Interessant. In der Apostelgeschichte finden wir die Jünger beim gemeinsamen Gebet im Obergemach. Das haben sie getan. Die 120, die noch übrig geblieben sind von Palmsonntag, könnte man sagen, oder? Also der Fanclub von Palmsonntag ist massiv geschrumpft. Da waren sie noch eben etwa 120, aber die haben sich getroffen. Nicht zum Wehklagen, nicht zum Diskutieren, sondern zum gemeinsamen Gebet im Obergemach. Und da wurden sie durch den Heiligen Geist überrascht. Ihre Trauer, ihre Verzweiflung hatten sie in sich, die haben sie mitgenommen. Aber in diese Situation hinein klagen sie nicht, sondern sie kommen vor Gott. Ich denke, dass sie viele Fragen hatten. Aber sie kommen vor Gott und Gott antwortet mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich denke, dass die Unsicherheit, ihr Schmerz, ihr Elend, das sie hatten auf ihrem Herzen, das jetzt Jesus gestorben ist und dass er weg ist und dass sie alleine sind, dass sie zwar eine gute Botschaft haben, aber nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ich glaube, die haben sich ziemlich miserabel gefühlt. Also ich hätte mich schlecht gefühlt. Und eben in diese Hoffnungslosigkeit und Trauer hinein passiert ein Wunder. Der Heilige Geist fällt nicht nur in ihren Kopf, sondern in ihr Herz. Und er heilt etwas vom Schmerz, den sie empfunden haben. Die Trauer ist weg, die Schwere ist verblasen. Sie können nicht mehr anders. Sie rennen auf die Straße. Und sie verkündigen allen, die es hören wollen und denen, die es nicht hören wollen, erst recht, das Evangelium von Jesus Christus. Jeder in der Sprache, die er versteht. Wir haben Hans bei uns, der Übersetzer ist. Ich weiß nicht, ob du so viele Sprachen sprichst wie damals die Jünger. Aber das war eine Geistesgabe. Den Menschen das Evangelium so zu bringen, dass sie es verstehen. Das hat nicht nur mit der Sprache zu tun, oder? Aber es ist interessant, was hier passiert. Allen zu verkündigen, Christus ist auferstanden. Und ich denke, dieser Auftrag ist bis heute dasselbe geblieben. Seit diesen Tagen kennt die Gemeinde Jesus Christus eben nicht nur das Bußgebet und das Dankgebet oder das persönliche Gebet, sondern eben auch das Gebet, wo es darum geht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und jetzt eine ganz ketzerische Frage: Warum sollst du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Damit du dich gut fühlst. Damit du auch sagen kannst, ich bin denn ein Pfingstler, ich kann in Zungen reden und ich habe den Heiligen Geist bekommen. Warum hast du den Heiligen Geist bekommen? Um Christus zu verkündigen. Mit all meinem Sein, mit all meinem Reden, mit allem, was zu mir gehört. Das ist eigentlich die Aufgabe des Heiligen Geistes in uns. Und ein ganz großes Problem, das ich in unseren Gemeinden erkenne, ist, dass wir den Heiligen Geist wollen, dass wir quasi so abgestempelt sind, oder? Und im Gottesdienst etwas in Zungen reden. Aber die Verkündigung im Alltag, das wollen wir nicht. Gefällt uns nicht so. Und darum möchte ich euch einfach auch Mut machen, eben aus dem Heiligen Geist heraus ihn wieder zu verkündigen. Und da ist das Gebet eben eine ganz wichtige Sache, da kommen wir noch drauf. Dass im Gebet der Heilige Geist auf die Menschen kommt, das finden wir im Neuen Testament, vor allem in der Apostelgeschichte, immer und immer wieder. Ich denke daran, als Petrus gepredigt hat. Ich denke da, wo Petrus im Gefängnis gesessen ist und freigekommen ist. Aber ich denke auch vor allem daran, wo der Heilige Geist auf die Menschen gefallen ist, die gar noch nicht richtig gläubig geworden sind. Und so gibt es ganz viele Aspekte, wie der Heilige Geist im Gebet, wie das zusammenspielt. Ohne Gebet etwas vom Heiligen Geist zu erwarten, ist wie ohne Benzin versuchen, ein Auto zu fahren, oder? Wir wollen alle Auto fahren, aber Benzin wollen wir nicht mehr. Ah, das ist heute modern, oder? Ohne Benzin wollen wir fahren, beziehungsweise, ihr versteht, was ich sagen soll. Paulus lehrt darum praktisch in allen Briefen sehr ausführlich über das Gebet. Er ermahnt die Gemeinden, im gemeinsamen Gebet zu bleiben. Die meisten Briefe, die Paulus an die Gemeinden geschrieben hat, sind ja im Gefängnis entstanden. Da hat er Zeit zum Schreiben bzw. zum Diskutieren. Und ich denke, im Gefängnis hat er auch ganz gut Zeit, um zu beten. Unter Namensnennung heißt es in einem Brief sogar, dass er jeden Einzelnen der Gemeinde mit dem Namen genannt hat. Ich bete für Otto, ich bete für Regina, für Beate. Ich bete für den Willi, ich bete für den und ich nehme die mir auch vor Augen. Er hatte also Zeit, und wann immer er einen Brief geschrieben hat, hat er sich ja auch mit den Menschen in dieser Gemeinde, mit den einzelnen Gliedern, mit den Ältesten, mit den Vorstehern und so weiter beschäftigt. Und natürlich auch mit der ganzen Gemeinde. Und ich lese jetzt aus dem Epheserbrief, jetzt komme ich eigentlich erst zu unserem Text, Kapitel 3, 14 bis 20. Da schreibt Paulus: Deshalb knie ich hin vor dem Vater, dem jede Familie im Himmel und auf Erde ihr Dasein verdankt. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen. Seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Ich weiß nicht, welche Haltung du einnimmst, wenn du betest. Ich weiß, dass einige stehen, andere sitzen, wieder andere knien. Vielleicht gibt es auch einige, die liegen. Paulus fand es angebracht, kniend vor seinem Vater zu beten. Und um was betet er oder was bittet er von Gott? Zuerst die Familie. Weil er sieht, dass der Glaube etwas mit den Familien zu tun hat. Und dann als zweites für die Kraft, aber nicht für die Kraft, um umherzurennen oder weiß ich was, sondern für die Kraft, innerlich stark zu werden. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Und das Dritte, was er bittet, ist für Glauben und Liebe, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Ist das nicht toll? Fest eingewurzelt und gegründet. Wir hatten vor ein paar Tagen Sturm. Die Bäume, die nicht fest eingewurzelt waren, die sind flach am Boden. Aber diejenigen, die fest eingewurzelt und gegründet waren, haben diesen Sturm überstanden. Und dann bittet Paulus Gott noch etwas für die Epheser, nämlich für Verstand. Damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Das ist das Gebet. Wir sollen das erkennen, was die Liebe Gottes zu tun imstande ist. Und das ist eben alles, das ist unendlich viel mehr als die Kraft, die ich habe. Weil Gott unendlich viel mehr Kraft hat, als ich hat. Er hat auch unendlich viel mehr Möglichkeiten. Er hat übrigens auch unendlich viel mehr Geld als ich. Er kann alles, singen wir in einem Lied. Und da möchte ich euch einfach immer Mut machen. Wenn wir uns mit Gott eins machen, auch im Gebet, dann sind wir imstande, alles zu tun, was er uns aufträgt. Denn der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Also der mit seiner Kraft in dir wirkt. Und das geht's. Und hier meine Frage an euch. Was könnte Gott aus unserer Gemeinde noch machen? Ja, die meisten würden jetzt eine große Liste machen mit all den Dingen, die er nicht machen kann. Und mit den alten Dingen, die er vielleicht schon macht. Aber was könnte Gott aus unserer Gemeinde, aus unserer Gemeinschaft machen? Und dann kommt eben vielleicht diese Liste und dann haben wir vielleicht sogar noch Voraussetzungen, die wir dann anfügen. Ja, wenn das und das und das, dann würde vielleicht, ist Gott darauf angewiesen. Bist du ein Maria- oder ein Martha-Typ? Hast du Gemeinschaft mit Gott und hörst auf seine Stimme und nimmst es wahr? Oder gehörst du zu den Menschen, die einfach mal drauf losarbeiten und dann hoffen, dass es doch gut rauskommt? Darum meine nächste Frage: Was könnte Gott noch aus deinem Leben machen? Ah, jetzt bin ich dann schon bald im Pensionsalter oder schon drin. Was soll Gott mit einem so alten Menschen noch machen? Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du nur auf ihn hören würdest? Wenn du ihm nur zuhören würdest und ihm Glauben schenken würdest. Wenn du ihn suchen würdest und dir Zeit nimmst, damit er zu dir reden kann und nicht nur du zu ihm. Wisst ihr, bei den meisten Menschen ist es so, dass sie beten und wenn sie nichts mehr beim zu beten wissen, sagen sie Amen, klappen das Buch zu und laufen davon. Wie soll Gott da reden? Ich genieße es sehr, zu beten, wenn ich im Auto alleine bin. Also ich bin ja da nicht allein, sondern Gott ist auf meinem Beifahrersitz. Und ich rede zu ihm, wie ich zu Elsbeth reden würde. Vielleicht manchmal noch etwas frommer, keine Ahnung. Aber so wie wenn er da wäre. Und ich sage ihm, er ist da. Ich sage ihm, was mich beschäftigt, was mich plagt, was ich toll finde, was mir gefällt, was mir Sorgen macht. Ganz einfach in normaler Sprache, in einer einfachen Sprache und erwarte, dass Gott eben so dann auch zu mir reden kann. Und im Auto ist es ganz gut, dann mal auch ruhig zu sein. Da läuft dann eben keine CD und der Radio ist auch ausgeschaltet. Es ist dann wirklich ruhig, so dass Gott auch reden kann. Und ich habe für mich aufgeschrieben, Gebet richtig umgesetzt ist Coaching von Gott ganz persönlich. Das heißt, ich nehme mir Zeit, auf ihn zu hören und er wird mir das sagen, was für mein Leben und für mich wichtig ist. Und dann, wenn ich klar gekommen bin, dann kann ich aufstehen und gehen und das tun, was Gott mir aufgetragen hat. Persönliches Coaching von Gott finde ich etwas ganz Geniales. Ich brauche das. Beten ist also ein ganz persönliches Coaching beim Vater im Himmel und die Urgemeinde hat das immer und immer wieder gelebt. Und ich möchte euch dazu einfach in Erinnerung rufen, ein Text, den ich immer wieder lese, weil er so wichtig ist, in Apostelgeschichte Kapitel 2, Abvers 41. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen am jenen Tag dazu. Und dann kommt es. Sie hielten aber beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Das ist der erste Punkt. An der Lehre der Apostel festhalten. Der zweite Punkt ist auch ein ganz wichtiger, an der geschwisterlichen Gemeinschaft festhalten. Der dritte Punkt, zu dem kommen wir heute noch, da geht es um das Brechen des Brotes. Also sie haben gemeinsam Abendmahl gefeiert. Und der vierte Punkt, wen überrascht das? Das gemeinsame Gebet. Die vier Punkte haben also die Gemeinde von Christus ausgemacht, schon damals in Jerusalem. Ich wiederhole das noch einmal. Die Lehre der Apostel, die geschwisterliche Gemeinschaft, das Feiern des Abendmahls und das Gebet. Und die Folge davon war, dass jeder Einzelne ergriffen wurde, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott bekam und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zum gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich führte der Herr solche, die gerettet wurden, ihre Gemeinschaft hinzu. Und nun möchte ich etwas sagen zur Lehre zum Abendmahl. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Etwas, das mir sehr wichtig erscheint. Das Abendmahl ist ja eigentlich das Passa- oder Pessachfest. Das wurde im Alten Testament einmal im Jahr gefeiert. Ein einziges Mal. Und wisst ihr für was? Was der Sinn von diesem Fest war? Der Sinn war, sich daran zu erinnern, dass sie aus Ägyptenland ausgezogen sind. Dass sie Ägypten hinter sich gelassen haben. Und ich denke, wir haben heute eigentlich dasselbe. Wenn wir Abendmahl feiern, dann wollen wir das Alte oder uns daran erinnern, dass wir das alte Leben hinter uns gelassen haben, dass wir ein neues Leben in einem verheißenen Land anfangen konnten und dass Jesus Christus sein Blut und sein Leib eben dafür gegeben hat. Damals im Alten Testament wurde dieses Fest einmal gefeiert. Im Neuen Testament wurde das sehr oft gefeiert. Aber nicht eben nur im Tempel oder im Gottesdienst. Da war es nur einmal, dieses Pessa. Aber in den Häusern hin und her hat das immer wieder stattgefunden. Und wer soll Abendmahl feiern? Wenn wir beim Pessachfest schauen, war es immer eine Hausgemeinschaft, die das miteinander gefeiert haben. Das heißt, eine Familie inklusive aller Knechte und Mägde, die sich dem jüdischen Glauben zugehörig gefühlt haben. Die waren eingeladen, miteinander dieses Mahl zu feiern. Es gibt eine einzige Ausnahme, und da, die ist im Matthäusevangelium beschrieben, im Gleichnis, wo der König seine Freunde eingeladen hat zum Hochzeitsmahl. Die sind dann nicht gekommen mit faulen Ausreden. Dann wurden alle eingeladen, die eben auf den Straßen und Gassen waren. Lauft schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und holt die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten hinein. Das war der Auftrag. Und dann heißt es weiter, als der König hereinkam, um zu sehen, wer da gekommen war, fand er einen, der kein festliches Gewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du überhaupt ohne Festgewand hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Ich möchte das theologisch nicht allzu weit auseinandernehmen, aber ihr spürt, worum es geht. Während der Corona-Zeit konnten wir nur zweimal Abendmahl feiern, beides Mal über den Video. Wir haben euch eingeladen, das zu Hause zu tun. Heute dürfen wir es wieder zusammen machen. Die Abendmahlsfeier ist also eine Feier, an denen wir uns an den Tag erinnern, an dem wir Ägyptenland verlassen haben, an dem wir den Weg unter die Füße genommen haben ins verheißene Land, an dem wir daran denken, dass ein Opferlamm für uns das Leben gelassen hat. Und in dieser Lehre wollen wir beharrlich sein, wie es uns geschrieben ist, in der Lehre, in der geschwisterlichen Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im gemeinsamen Gebet. Und damit möchte ich zum Abendmahl kommen, selber. Und ich möchte Simon bitten, dass er zu mir kommt. Wir machen das dann miteinander. Wir müssen noch schauen, es ist alles da, aber wir erklären euch das noch. Ich möchte zuerst den Text lesen. Und Jesus sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu genießen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet. Da nahm er den Kelch und sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt ihn, trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, bis zum Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Das sind die Einsetzungsworte und ich möchte euch einfach einladen. Abendmahl ist für viele eine Tradition geworden, manchmal nur noch eine Tradition. Ich möchte euch einladen, im nächsten Augenblick still zu werden, euch darüber Gedanken zu machen, wie das damals war, als ihr noch in Ägypten wart. Und damals, als ihr euch entschieden habt, aus Ägypten auszuziehen und ins verheißene Land zu kommen. Und vielleicht habt ihr auch einige Gedanken dafür, was seither geschehen ist in deinem Leben. Ich möchte euch einfach Mut machen, ganz ehrlich da zu sein und mit dem Vater im Himmel darüber zu reden. Seid ihr in Mara noch unterwegs? Da, wo die bitteren Quellen sind? Seid ihr in der Wüste unterwegs, ohne Brot und ohne Wasser? Gehört ihr zu denen, die aufbegehren? Oder habt ihr das verheißene Land vor Augen? Wir sind einfach einige Minuten ruhig. Nehmt euch die Zeit, um mit eurem Vater im Himmel zu reden. Und redet nicht nur, sondern seid auch still und hört, was er euch zu sagen hat.